also ich bin ja auch aufgewachsen mit dem Gedanken, hey, irgendwann sind wieder die Nazis da, die Nazis sind wieder laut. In unserer Familie war es immer so, irgendwann kommen die bestimmt wieder.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt.
Was bedeuten die Aussagen von Friedrich Merz für Menschen mit Migrationshintergrund?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich nehme diese Anmoderation für den Podcast in einem ganz tollen Studio auf, für eine Doku, die wir gerade vertonen, die im nächsten Jahr möglicherweise ausgestrahlt wird. Aber das ist eigentlich nebensächlich. Ich möchte jetzt eigentlich was anderes sagen. Und zwar spreche ich heute mit Mariam FYI. Mariam ist Ärztin und Musikerin, Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. Sie ist hier geboren, also hier in Deutschland, und aufgewachsen. Sie gehört zu einer Generation, die in Deutschland vollkommen zu Hause ist und trotzdem immer wieder markiert wird. Durch Blicke, durch Fragen, durch Sprache. Wir reden darüber, wie sich das anfühlt, wenn Empörung über Rassismus durch die Feeds rauscht, aber die Realität für Betroffene bleibt. Was es mit einem macht, wenn ein Bundeskanzler Begriffe wählt, die spalten. Und wie Normalisierung funktioniert. Debatten, die vor Jahren heikel waren, sind heute plötzlich salonfähig. Mariam erzählt, warum sie sich oft sehr wohl in diesem Land fühlt und zugleich nie ganz unbelastet. Über den Druck, perfekt zu sein, über das Framing von guten und schlechten MigrantInnen und darüber, was wirklich trägt. Community, Safe Spaces, in denen man nicht erklärt werden muss. Wir sprechen auch über Musik als Kid, Lieder, die nicht plakatpolitisch sind und trotzdem verbinden. Mariam singt über Stärke, Schmerz und Schwesterlichkeit, über Hände, die sich finden, wenn es schwierig wird. Und am Ende die Frage, wie organisieren wir Protest so, dass er nicht nur aufflammt, sondern wirklich etwas verändert? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr seid nach diesem Gespräch mit Mariam genauso viel schlauer, wie ich es geworden bin. Danke.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 29. Oktober 2025 um 15.30 Uhr.
Tatsächlich das Erste, was ich irgendwie mit dir besprechen will, ist die Tatsache, dass jetzt zwei Wochen später, glaube ich, irgendwie alles schon wieder verzogen ist. Und für dich ja eigentlich, dass die Realität bleibt. Als Mensch, als Person mit Migrationshintergrund in Deutschland kann ja diese Empörung gar nicht weiter verziehen, weil du erlebst es ja jeden Tag immer wieder aufs Neue. Teil dieses Landes zu sein und Teil dieser Beguckung, nenne ich es mal, zu sein?
Also erstmal habe ich noch gar nicht das Gefühl, dass es verzogen ist. Zumindest in meinem Feed noch nicht. Zum Glück, fingers crossed. Andererseits, es war auch schon lange vor diesen zwei Wochen da. Also als Person mit Migrationsgeschichte, mit zwei Staatsbürgerschaften, auch wenn ich hier aufgewachsen und geboren bin, es war schon seit Jahren da. Also ich habe jetzt auch nochmal heute mir Videos angeguckt, einfach weil ich aus Interesse nochmal ein bisschen auf Instagram Friedrich Merz eingegeben habe. Vor ein paar Jahren habe ich so einen Ausschnitt gesehen von Lanz, wo Friedrich Merz sich mit einem Wissenschaftler darüber unterhalten hat. Und genau diese Sachen quasi angeteasert wurden, die jetzt gerade passieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund diese ganze Vornamen, was war das nochmal, dass die Leute aufgrund ihres Vornamen anders gestreamt werden sollen?
Genau, also dass wenn du dich als Mohammed irgendwie bewirbst, ja, irgendwie irgendwo sowas. In der Wohnung, kriegst du die nicht. Oder als Aisha oder was auch immer.
Und das war vor zwei Jahren Debatte und jetzt, wenn ich daran denke, das ist alles total sachte diskutiert worden und heute ist es eigentlich so ganz gängig und salonfähig, dieses dumme Wort salonfähig, ich hasse es wirklich richtig doll.
Aber das ist so krass, weil genau das, was du gerade beschreibst, ist das, was eben zum Beispiel der Plan rechter und rechtskonservativer Kräfte ist, nämlich Normalisieren
ja,
von
genau,
solchen
genau,
Diskursen.
Genau. Aber ich meine nur, es ist lange nicht vorbei für Menschen mit meinem Background und auch vor allem dann für schwarze Menschen in diesem Land, ist es nicht vorbei und es hat einfach auch schon ewig angefangen. Also ich kann mich eigentlich nicht an Deutschland erinnern, in dem ich das Gefühl hatte, wir haben nicht Rassismus präsent hier. Mhm. Also ich bin auch aufgewachsen mit dem Gedanken, hey, irgendwann sind wieder die Nazis da, die Nazis sind wieder laut. In unserer Familie war es immer so, irgendwann kommen die bestimmt wieder. Deswegen ist es wichtig, dass du Ärztin bist, gerade als Frau in so einem Land, als Ausländerin mit einem ausländischen Namen. Du musst irgendwas Besonderes sein. Und wohin gehen wir dann? Das ist, womit ich aufgewachsen bin. Es war nie da und es ist natürlich immer lauter und lauter geworden. Und immerhin ist es mittlerweile so, dass die Leute sich nicht mehr so sehr schämen. Also als Hanau war, da habe ich mich total doof gefühlt, als ich irgendwelchen Influencern, da hatte ich noch gar keine Musik draußen, da hatte ich gerade erst angefangen damit. Aber da habe ich mich total doof gefühlt, dass ich irgendwelchen Influencern geschrieben habe, hey, redet doch mal darüber, ihr habt voll die Plattform, habe ich Caro Dauer oder sowas geschrieben. Die haben es gesehen, aber ignoriert. Mittlerweile ist es ja zumindest gängiger, dass sich auch mal Menschen mit Plattform darüber äußern. Und an sich finde ich das teilweise auch, so blöd es auch ist, dass jeder sich dessen bewusst ist, dass wir so eine Stimme und eine Plattform haben. Teilweise finde ich es ganz schön auch zu sehen, dass es nicht mehr so ein Tabu und so ein Aktivismus-Sticker hat, wenn du dich zu gesellschaftlichen politischen Fragen äußerst.
Ja, das ist besonders bei der Debatte ist es so, das hatte ich in einer Folge vor dir, also die letzte Woche erschienen ist, mit Daniel Kubiak, dieser Blick auf unsere Mitbürger ist ja so abhängig davon, woher du kommst und wie du auf diese Mitbürger blickst. Also so zu wenn Friedrich Merz, unser Bundeskanzler, eben von diesem Stadtbild redet und von diesen Leuten, dann ist es ja so abwertend diesen Menschen gegenüber, die ja Deutsche sind.
Aber was meinst du jetzt mit unseren Mitbürger?
Na, Menschen mit Migrationshintergrund.
Also so wie mich quasi.
Ja, genau. Also wir unterscheiden uns ja nicht in keinster Weise. Wir sind Teil dieser Nation.
Naja.
Warte, auf dem Papier, nicht in der Wirklichkeit. Und dann haben wir diesen Bundeskanzler, der diesen Keil weiter reintreibt. Und dieser Blick auf dich und mich ist ja vom Bundeskanzler gesehen so abwertend und so spaltend. Und dein Blick auf uns beide ist ja zum Beispiel ein ganz anderer wieder.
Es ist halt voll interessant, weil das wurde mir mit jedem Jahr, dass ich älter geworden bin, eigentlich erst bewusster, wie sehr wir uns dann doch wieder voneinander unterscheiden anhand dessen, in was für einem Land wir leben. Also früher in der Schule habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass ich irgendwie mit Ismen konfrontiert wurde, dass irgendwie Leute mich als Ausländerin bezeichnet haben und das irgendwie vielleicht nicht korrekt war oder dass meine Grundschullehrerin ständig irgendwelche halbwegs rassistischen Jokes gemacht hat. Sie hat es nicht böse gemeint, aber es war einfach so, die blieb in ihr verwurzelt. Ich habe es aber nicht als sowas wahrgenommen und das ist so krass, weil es mir mit jedem Jahr eben bewusster wird, weil wir das mehr und mehr sehen. Und ich meine, wir werden natürlich auch aufgeklärter, aber es wird einfach auch immer lauter, dieser Rassismus. Und du kannst dich dem nicht mehr entziehen. Du kannst es nicht mehr so wegsehen.
Aber wie wehrt man sich denn dagegen? Also was ist der richtige Weg?
Also jetzt als Grundschülerin habe ich nicht viel gemacht. Wie gesagt, wieso? Ja. Ich habe es gar nicht gecheckt so richtig. Ja. Ne? Aber so ein bisschen habe ich mich dann auch gelernt, als Ausländerin zu verstehen.
Aber das ist doch zum Beispiel auch so, also gut, das ist das Problem von Nationen grundsätzlich, dass wir uns entweder als Teil der Nation oder als Ausländer oder als Einreisender, Expat, was ist, es gibt ja x Varianten.
Ich habe mal gesagt, ich bin beides.
Ja.
Finde ich blöd, ich mag nicht halb sein, ich bin ja keine richtige Ausländerin, ich bin ja beides. Aber irgendwie hat es das Land trotzdem geschafft, dass man sich nicht 100% hiermit verwurzelt und hier ein Teil dessen fühlt.
Glaubst du, das liegt an Deutschland und an Deutschland, wie es mit seinen Migranten und Migrantinnen umgeht?
Oh, ich glaube nicht nur der Umgang mit seinen Migrantinnen und Migranten, sondern wahrscheinlich auch mit der ganzen Geschichte?
Aber müsste nicht Deutschland mit dieser Geschichte eigentlich das Einwanderungsland Nummer 1 sein?
Ich meine, Deutschland ist ja auch ein krasses Einwanderungsland.
Aber wenn du die Statistiken anguckst, das fühlt sich halt keiner wohl. Also ganz wenige Menschen fühlen sich wohl.
Ja, jein, ich glaube schon, dass sich viele wohlfühlen. Ich fühle mich ja auch sehr wohl hier, auch wenn ich diese ganzen Sachen irgendwie sehe und mich mit den expliziten Sachverhalten unwohl fühle. Ja, aber per se fühle ich mich schon wohl in diesem Land. Aber ich glaube, was ich so krass finde, ist, dass ich auch immer wieder merke, dass selber Menschen mit Migrationshintergrund dieses Framing von guter Migrant, schlechter Migrant und dieses Wort Migrant als sowas negativ Behaftetes wahrnehmen. Was es ja an sich gar nicht sein muss. Also wenn man es googelt, dann ist es ja einfach nur eine Person, die den Wohnort, die ihr Land verlässt, ihre Heimat verlässt, in ein anderes Land geht und dort lebt. So. Und das ist ja nicht per se was negativ Behaftetes. Aber es hat hier in diesem Land oder in unserem Kontext so oft, hat man das Gefühl, dass es was negativ Behaftetes hat. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin Person mit Migrationshintergrund, dann ist es ja nicht irgendwie was, dass ich mich selber in eine Opferrolle stellen will, sondern einfach nur eine Beschreibung der Zustände.
Ja.
Und es ist voll krass, weil ich merke so, wie sehr das auch teilweise in migrantischen Köpfen eingebrannt ist und dass Leute irgendwie anhand dessen sagen, ja, wir sind gute Ausländer und das sind jetzt irgendwie nicht so gute Ausländer.
Die Diskussion über gute und schlechte Ausländer ist ja richtig hochgekocht während des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs, als dann plötzlich UkrainerInnen herkamen und alles durften, was jetzt nicht ein Vorwurf an die UkrainerInnen, sondern einfach der Schmerz, den man empfunden hat, wenn man zum Beispiel irgendwie aus Ghana kommt und feststellt, ich hoffe...
Es hat halt so sehr diesen tief verwurzelten Rassismus gezeigt, den einfach Deutschland in sich trägt, dass wir mit brauner Haut nicht so viel Sensibilität und Emotionalität empfinden können, wie mit weißer Haut.
Aber jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das persönlich fragt. Wie ist es, wenn dein Bundeskanzler, der auch dein Bundeskanzler ist, wahrscheinlich hast du ihn nicht gewählt, sich so über dich und deine Familie äußert? Weil die ist mitgemeint. Weil wenn du einkaufen gehst bei Pimki und H&M und man dich sieht, dann denken Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wegen auch unseres Bundeskanzlers solche Gedanken?
Also es ist interessant, weil jetzt, wo du das sagst und ich mir das bildlich vorstelle, ich habe niemals gedacht, dass jemand, wenn man mich sieht, mich als irgendwie störend oder ähnliches wahrnehmen würde, weil ich ja auch anhand meiner Sozialisierung und an meiner Kleidung und so sieht man ja, dass ich irgendwie, dass ich halt hingehöre so.
Ja.
Aber es ist natürlich interessant, dass du das aufwirfst. Und es ist ja auch so, dass auch Doppelstaatlerinnen von dieser Radikalisierung in dem Tonfall und zum Beispiel in den Programmen von CDU, die ja teilweise viel von den AfD-Inhalten mittlerweile schon übernehmen, mit betroffen werden sein in der Zukunft. So, das ist ja schon ein sehr scary Gedanke an sich. Und dann, ich habe darüber im Juni irgendwie mal ein bisschen gesprochen, dass Friedrich Merz sich so öffentlich darüber geäußert hat, dass durch die Angriffe im Iran dort Drecksarbeit.
Ah ja, das war.
Verrichtet wird. Und das war ja so was, wo man sich, wo sich viele IranerInnen nochmal, also Exil-Iranerinnen oder Menschen mit Wurzeln im Iran besonders angegriffen gefühlt haben und verleugnet gefühlt haben. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt schon lange keine Erwartungen mehr an Friedrich Merz. Also jemand, der so öffentlich sagt, Paschas oder solche Sachen, die ja so klar abwerten, Menschen mit irgendwie einer ähnlichen muslimischen Markierung oder irgendwie einem migrantischen Background. Es ist ja so klar, dass er wirklich da tief in sich verwurzelten Rassismus trägt. Und von so einem Menschen erwarte ich natürlich nicht viel, auch wenn der natürlich jetzt die Rolle des Bundeskanzlers trägt. Ja, das ist halt noch so umso tragischer dann für mich, ja. Und für Menschen wie mich.
Wirst du misstrauischer? Weil so ein, wenn so ein Bundeskanzler sowas laut sagt, dann geht es ja in die Köpfe rein. Es beeinflusst Menschen.
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich, es ist vielleicht ein bisschen bequem, aber ich gehe vielen Dingen auch so ein bisschen aus dem Weg. Ich versuche, die so wegzuignorieren.
Weil,
wenn ich mich damit auseinandersetze, es mich natürlich völlig verrückt macht. Zu wissen, mich mit der Realität auseinanderzusetzen, dass es, dass ich zum Glück jetzt noch dieses Privileg der Unbetroffenheit für eine Weile mit mir trage, weil ich eben sehr weiß gelesen bin und ja auch einen deutschen Pass habe und dann immerhin noch meinen Bildungsgrad, denke ich immer so, nee, auf dich würde es nicht zutreffen. Ich blende schon viele Dinge aus, weil es mich wahrscheinlich sehr verrückt machen würde und ich gar nicht davon weg könnte, wirklich nur noch politischen Aktivismus betreiben zu wollen, einfach aus diesem Drang selber was zu tun. Und auch aus dieser Angst, die man vielleicht dann verspürt, wenn man so denkt, okay, warte mal, das wird jetzt wirklich immer unheimlicher.
Spürst du das?
Wenn ich mich damit auseinandersetze und wirklich lese, was für Dinge gesagt werden,
ja.
Teilweise schon, ja.
Ich meine, wir können da stark davon ausgehen, also wir beide können davon ausgehen und wir sind beide auf unterschiedliche Art und Weise dann davon betroffen, dass die nächste Regierung gebildet wird zwischen CDU und AfD.
Sagst du jetzt so, ja.
Gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich frage mich, seit ich mir das bewusst mache, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das passieren kann, ist, wie bereitet man sich im Sinne der Pressefreiheit darauf vor? Und wie bereitet man sich als Mensch, der nicht zu 100% weiß gelesen werden kann, darauf vor in diesem Land? Also du hast vorhin gesagt, wo gehen wir denn dann hin? Das ist so eine Methode, aber das kann
ja nicht die Lösung sein. Das kann ja nicht die Lösung sein. Natürlich nicht.
Dann haben sie ja gewonnen.
Das denkt man natürlich auch. Und außerdem ist es ja meine Heimat hier. Ich habe ja keine andere Heimat. Boah, ich glaube, viele finden darin, nee, vorbereiten jetzt nicht aktiv, aber ich meine, ich bin ja noch ziemlich weiß gelesen so, und ich habe ja auch viele Leute um mich rum.
Ich glaube, das ist so interessant, wir sagen, das ist es, wie wir beide darüber reden, weiß gelesen, dieses, das ist ein Diskurs, der auf so einer ganz gebildeten Ebene geführt wird. Ich glaube, für ganz viele Menschen, die...
Die checken das nicht, meinst du?
Die checken, denen ist das egal. Also das sind Menschen, die Friedrich Merz zugestimmt haben.
Ich meine aber damit, ich bin einfach noch viel weißer als viele Menschen, die wirklich von den Folgen von Friedrich Merz Politik jetzt in absehbarer Zukunft betroffen sind. Ich bin einfach noch viel weißer als die. Und ich will gar nicht darüber nachdenken, was in deren Köpfen vorgeht. Und das sind ja eigentlich diejenigen, die wirklich davon betroffen sein werden. Also wir können davon ausgehen, dass Friedrich Merz nicht jetzt morgen dafür sorgen kann, dass alle Menschen mit Migrationsbackground und mit doppelter Staatsbürgerschaft, die in irgendwelchen Gesundheits- und was auch immer berufen, hier in diesem Land komplett diffamiert werden. Das würde ja einen kompletten Zusammenbruch unseres Systems mit sich führen.
Und jetzt kommt das, was ich dir im Vorgespräch erzählt habe. Es ist eben nicht so. Der Blick in die USA verrät, was hier passieren kann. Die ICE-Agents, die durch die Straßen ziehen und Menschen aus Asien von der Straße ziehen, Menschen aus Südamerika, auch Mittelamerika von der Straße ziehen und erst danach fragen, hast du eigentlich einen Aufenthaltsstatus?
Das ist was ich gar nicht... Also du magst wirklich gut und gerne Recht damit haben, aber es ist so...
Das ist total, ich habe das auch nicht geglaubt, aber wenn du es mit den eigenen Augen
siehst... Erzähl mir keine Geschichten, Thilo, jetzt.
Das ist so, wenn du mit den eigenen Augen siehst, dass eine Nation, die von sich behauptet, sie war es natürlich nie, die aber von sich behauptet, Free Speech zu leben und jeder kann sich entfalten, wie er möchte und plötzlich ziehen marodierende Männer.
Ja, das ist natürlich die Realität, von der du erzählst, aber deswegen sage ich so, da clasht es auf die Realität, mit der ich mich jetzt auseinandersetzen will Und dann muss man sich aber erst nochmal vorstellen, was ist die Realität von den Menschen, die wirklich schon mehr davon betroffen sind.
Ja.
Das ist ja das Ding, weil auch jetzt irgendwie diese ganze Demo in der letzten Vergangenheit, das hat ja auch total viel Kritik mit sich gezogen, über die manche sagen, die war irgendwie überspitzt von links, also da waren jetzt kürzlich diese Demos und im Anschluss daran, ich bin auf einer Demo aufgetreten, ich habe da zwei Lieder gesungen und irgendwie auch ein, zwei Minuten gesprochen. So. Und im Anschluss daran wurde kritisiert, dass diese Demos sehr weiß waren und dass nicht viele Menschen mit, dass es nicht ausreichend repräsentativ war, Entschuldige. Und dass auch die Demonstrierenden überwiegend weiß gelesen waren, weil es ging ja darum, wir sind nicht Merz Töchter, so ungefähr. Wir sind die Töchter. Und es war so ein bisschen ironisch vielleicht zu sehen, dass wirklich überwiegend die Menschen auf der Demo weiß waren. So. Und ich verstehe die Kritik und ich finde auch wichtig, dass immer Kritik nochmal von weiter links kommt, weil das ist ja ein sehr wichtiges Korrektiv einfach. Andererseits war ich auch froh, dass diese Demos stattgefunden haben und ich zum Beispiel auf der Bühne stand und auch noch eine andere Heba Causa, also noch eine andere Person mit Migrationsgeschichte. Und es war natürlich so ein bisschen ironisch, dass diese Kritik stattfand, weil natürlich sind nicht nur die ganzen weißen Frauen, die demonstriert haben, die sind eigentlich jetzt noch nicht betroffen. Die sind in the long run noch nicht betroffen. Und die Kritik war ja, dass diese Menschen das um sich frame und sich damit zentrieren und das Problem auf sich beziehen und sagen, wir sind die Armen, die von Friedrich Merz Politik jetzt primär unter Druck gesetzt werden und darunter leiden. Es sind nicht die, es sind einfach die Cousins von irgendwelchen migrantischen Frauen. Und es sind die Brüder von migrantischen Frauen und es sind die migrantischen Mütter und die migrantischen Frauen und deren Familien, die darunter leiden. Und deswegen verstehe ich schon die Kritik, dass man sagt, es war nicht repräsentativ, aber es war halt so die erste Demo im Backlash auf diese Äußerungen. Und
also ich war froh, dass es ja überhaupt eine Demo gab oder überhaupt einen Protest dazu
darüber gab. War ich auch heilfroh, wie gesagt. Deswegen war ich auch da und habe das irgendwie unterstützt und habe auch vorher gesagt, ich finde es total wichtig und gut, dass es stattfindet und ich will da sein. Und es war auch vor Ort. Demos sind immer irgendwie auch ein bisschen was Schönes. Aber die Kritik, die danach kam, war wichtig und berechtigt. Und ich liebe eigentlich auch, dass, wenn die richtigen Leute kritisiert werden, dass sie daraus mit sich ziehen und irgendwie sich weiterentwickeln und jetzt für die nächsten Demos viel repräsentativere Panels aufgestellt haben. Und das finde ich zum Beispiel irgendwie cool. Und deswegen war ich total froh, dass diese Kritik so laut war.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was mein Punkt war. Wie kam ich darauf?
Warte, wir haben darüber geredet, dass diese Willkür, also du hast gesagt, du bist weniger betroffen als andere Menschen mit Migrationshintergrund davon, weil du weißer gelesen wirst.
Genau, ja.
Und ich habe gesagt, ja, aber guck mal in die USA, da siehst du die Entwicklung, dass es sozusagen der Rassismus total willkürlich ist.
Ja.
Kennst du dieses Meme von Family Guy, wo mit dieser Farbkarte neben dem Gesicht,
nee, not okay aber ich und okay. Mir vorstellen. Ja, okay.
Und wo du dann einfach so ganz viele Shades of Brown hast und dann so not okay. Und dann hast du ganz viele Shades of White und alle sind okay. Und genau das erlebe ich gerade in den USA. Und man sagt ja immer, dieses, was in den USA passiert, passiert auch später bei uns. Und ich finde, die Empörung gegenüber, nicht Empörung ist das falsche Wort, der Protest gegenüber Friedrich Merz müsste noch viel lauter und viel größer sein. Auch innerparteilich.
Ich meine, andererseits, die CDU und Friedrich Merz sind ja jetzt schon seit vielen Jahren überwiegend die Regierungspartei in Deutschland. Und natürlich baut es alles darauf auf, dass die schlechte Politik gemacht haben und dass die Menschen ärmer werden und dass die Systeme schlechter laufen. Und gerade jetzt hier in Berlin, natürlich kann er gut erzählen, dass die Parkanlagen irgendwie unsicher werden und dass da viel Kriminalität herrscht, nachdem jetzt auch noch die ganzen Jugendanstalten in Neukölln Gelder gekürzt bekommen und die ganzen Förderungen weggestrichen werden. Natürlich haben die es selber herbeigeführt. Also es ist ja was die Zuspitzung wird ja bewusst herbeigeführt, um dann so polarisieren zu können. So verstehe ich das zumindest kürzlich irgendwie.
Ja.
Gerade wenn man hier in Berlin lebt und dann sieht, wie die KünstlerInnenförderung weggestrichen wird, wie irgendwie. Also es ist ja schon sehr bewusst wird da gekürzt, wo man dann drauf zeigen kann.
Ja, ich hatte ja ein paar Fragen vorher dich gefragt zu deinem Misstrauen. Wie ist es eigentlich mit deinen Eltern? Sind die misstrauischer, weil sie ja hergekommen sind und du hier geboren bist?
Also meine Mama ist ja Deutsche.
Ja.
Mein Papa ist hergekommen. Und er betont auch immer, dass er vor der Revolution gekommen ist, dass er nicht geflüchtet ist, sondern dass er zum Studium hergekommen ist. Und natürlich.
Warum?
Ja, wie gesagt.
Also warum betont er das?
Wie gesagt, ich glaube, es ist in vielen Köpfen von MigrantInnen auch drin, dass das Wort MigrantIn mit sowas Negativem besetzt ist.
Ja. So. Also er ist sozusagen als Austauschstudent hergekommen und versucht sich von diesem Begriff eben.
Ja, und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man per se als Geflüchteter bezeichnet wird und also als Flüchtling sagt man ja im Umgangston, was ja noch viel diskreditierender ist als Geflüchteter.
Ja.
Es ist kein schönes Gefühl, so bezeichnet zu werden.
Natürlich
und natürlich ist es dann einfach so ein Mechanismus, das von sich zu schieben und zu sagen, nee, aber ich gehöre gar nicht dazu. Was natürlich dann irgendwie wieder zeigt, okay, aber es ist an sich jetzt auch nicht schlecht, wenn du so betitelt wirst, weil es nicht per se eine Abwertung von dir mit sich tragen darf. Aber irgendwie tut es halt in unserem Sprachgebrauch immer wieder.
Sagen deine Eltern, dein Vater oder deine Mutter kann das ja auch einschätzen, dann manchmal zu dir und deinen Geschwistern, dass ihr, also wie angepasst an Deutschland oder wie nicht angepasst an Deutschland ihr seid, als jemand, der hier geboren ist? Bewerten die das?
Also ich meine, ich habe schon sehr viel Privileg und sehr viel Glück und Geborgenheit und Sicherheit und sowas genossen. Du sprichst auch hier mit einer Person, die wirklich mit viel, viel, viel Privileg in diesem Land aufgewachsen ist. Deswegen weiß ich auch immer nicht so genau, wie repräsentativ das dann ist von mir, weil ich habe halt irgendwie bis zum Abitur gute Bildung genießen können. Ich musste nie für meine Eltern Briefe übersetzen. Die haben immer flüssig Deutsch gesprochen. Wir sind nie als irgendwie unangepasst aufgefallen, sagen wir mal so. Aber deine Frage war, bewerten die das? Bewerten die was nochmal?
Also dein Deutschsein.
Ich glaube, dass das für die vielleicht gar nicht so präsent ist, dass man sich immer undeutscher fühlt hier. Also, die haben ja auch alles dafür gemacht, dass wir hier alle Möglichkeiten haben. Mhm. Und sehe ich ja jetzt auch, dass ich wirklich viele Möglichkeiten in diesem Land habe oder mir irgendwie schaffen konnte, aufgrund dieser ganzen Privilegien. Aber ich glaube, das ist für die nicht ganz so präsent. Also, ich habe schon auch ein paar Mal mitbekommen, dass es in meiner Familie irgendwie verwundert, wenn man so darüber spricht, dass man sich selber als nicht ganz deutsch wahrnimmt. Und dann wird es so wahrgenommen von wegen, ja, aber du hast ja jedes Privileg und jedes Glück. Ja, habe ich auch. Aber das hindert ja trotzdem nicht daran, dass man von außen Rassismus erfährt. Es ist denen, glaube ich, nicht ganz so geläufig, in was für identitäre Fragen man da vielleicht mal kommt. Aber noch dazu, ich bin ja auch mittlerweile in Berlin. Ich bin ja so tief in dieser ganzen, in einer Bubble drin, wie man tiefer nicht rein kann.
Ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht würde ich mich ganz anders und viel deutscher und viel weniger undeutsch fühlen, wenn ich irgendwie in einer kleinen Stadt vor Hannover leben würde und einfach meinen Arztberuf nachgehen würde, statt Musik machen würde hier in Berlin.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall so ein gesellschaftliches Extrem, in dem
deswegen
man sich dann bewegt.
Deswegen wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, das Lustige ist aus dieser, oder nicht das Lustige, sondern das Interessante ist aus deiner Position heraus, die du ja selbst als sehr privilegiert bezeichnest, ist es irgendwie so, auch da denke ich immer so, das ist völlig egal. Also sozusagen den Leuten, die am Stammtisch darüber diskutieren und sagen, dass dein irgendwie mit einer deutschen Mutter, einem iranischen Vater, Ärztin, Musikerin, Abitur studiert, das ist völlig egal.
Ja, das ist wahrscheinlich auch was vielleicht nicht alle nur deutschen Menschen so hervorheben würden, aber man hat schon immer wieder das Bedürfnis, das hervorzuheben, dass man Privileg genießt.
Ja.
Doch. Einfach um zu sagen, ich bin mir aber dessen so bewusst, ich habe meine Privilegien gecheckt, ich gehöre nicht zu dieser unwoken Gesellschaft, die sich dessen nicht bewusst ist, wie viel...
Es gibt, glaube ich, eine Studie, die sogar belegt hat, dass das Betonen davon, dass man ein Privileg hat, ändert nichts für die Menschen, die kein Privileg haben.
Wahrscheinlich ist es so, ja.
So.
Ziemlich sicher.
Ja.
Wie soll das auch was ändern?
Wie soll es auch was ändern?
Aber irgendwie dieses so humble sein und so...
Halten wir uns...
Auch, ich glaube, dieses
grade...
so humble sein ist auch so ein Ding, was vor allem Frauen gerne machen.
Da würde ich auf gar keinen Fall
widersprechen. Dass sie das Thema so unterstreichen müssen und sagen müssen, ja, aber ich bin aber trotzdem sehr, sehr privilegiert. Es ist nicht einfach so, ich habe das mit Glück bekommen und nicht durch meine harte Arbeit. Und so ist natürlich was sehr, sind sehr frauenbehaftete...
Ich frage mich gerade, während wir das diskutieren, dieses, dass man eben betont, welche Privilegien man hat in dieser Debatte, ob das alles Hindernisse sind in diesem wirklich sehr groben Kampf gegen Rassismus, in der Verteidigungshaltung, die sogar ich ganz laut betone als Journalist, der eigentlich keine Position einnehmen darf, der aber an dieser Stelle sagt, nee, wir müssen aufhören bei irgendwie Unmenschlichkeit, bei fehlendem Humanismus. Das ist keine Haltungsfrage. Antifaschismus ist, betone ich immer wieder, keine Haltungsfrage, sondern eine Tatsache.
Mhm.
Weil wir können alle nicht sein, wenn Faschismus ist.
Ja.
So, wir halten uns dann jetzt mit, also die Frage ist, hält uns die Debatte, wie wir zum Beispiel miteinander umgehen in dieser Frage, wie bekämpfen wir Rassismus, auf und müssten wir nicht einfach sagen, so, Hand, jetzt wird die Hand angefasst und jetzt wird nach vorne gegangen und da wird auch mal eben eine CSU-Politikerin angefragt und da wird auch vielleicht mal ein rechter SPD-Politiker gefragt oder wird jemand von der Welt, ein Journalist oder eine Journalistin angefragt, ob die mitmacht und natürlich würden die ja mitmachen, weil die ja, nur weil du für die Welt arbeitest oder bei der CDU PolitikerInnen bist, heißt es ja nicht, dass du automatisch Faschist bist, das ist ja Quatsch. So. Also diese ganzen...
Bestimmt hält uns diese ganze krasse Differenziertheit in diesen Diskursen schon davon
diese
auf,
diese Spaltung, die wir vornehmen,
Einigkeit zu finden. Andererseits finde ich es auch trotzdem immer wieder wichtig, dass wir diese Differenziertheit haben und diese verschiedenen Nuancen.
Total,
um irgendwie uns weiterentwickeln zu können und weiter lernen zu können. Weil ich merke auch immer wieder, wie froh ich darüber bin, dass so viele Menschen mittlerweile so differenzierte Diskurse führen und so weit fortgeschrittene, gute Takes auch in der Öffentlichkeit irgendwie teilen und dass ich ja auch davon selber sehr profitiere. So, deswegen würde ich es wahrscheinlich auch nicht missen wollen.
Ich will es auch nicht missen, aber ich denke auch immer so, wir führen diese differenzierten
aber oft kann man sagen, it's not that deep und wir sollten über kleine ja. Differenzen vielleicht hinwegschauen können, ja. Aber und weißt du, was ich vorhin...
Ja? Ja.
Nee. Ich habe vorhin was vergessen zu sagen, nämlich ich glaube, dass genau man bereitet sich darauf vor oder man lebt schon von Anfang an. Und ich kann da nicht nur von mir sprechen, weil, wie gesagt, ich bin zu weiß, um für noch braunere, schwarzere Communities sprechen
also,
zu dürfen.
Als jemand, der wirklich sich mit vielen Bevölkerungsschichten also, sagt...
Ja, warte doch mal ganz kurz. Lass mich doch erstmal aussehen.
Ich will nur dieses, ich bin zu weiß. Es ist so krass, weil das ist für den AfD-wählenden Brandenburger, bist du nicht zu weiß.
Aber ich trage keinen Hijab in der Öffentlichkeit.
Das ist völlig egal dem. Es ist völlig egal. Mein Opa ist Armenier. Die Leute fragen mich, ob ich aus der Türkei komme.
Okay, Tilo, aber auf der Straße macht man einen Unterschied, wenn man mich sieht oder wenn man eine Hijabi sieht. Da würde man mit der anders umgehen als mit mir.
Ich widerspreche.
Nee, ich widerspreche dem nicht. Beziehungsweise heutzutage geht man mit ihr anders um als mit mir.
In Berlin gebe ich dir recht.
Nein, auch irgendwo auf dem Dorf. Man geht mit dieser Person anders um als mit mir. Und deswegen will ich sagen, diese Menschen, die zum Beispiel als Hijabi oder irgendwie als schwarze Person hier in Deutschland leben, die leben schon von immer davon, dass sie Communities um sich herum haben. Und das ist was, glaube ich, viele, was in weißen Gesellschaftsteilen einfach noch nicht so kommen ist, dass man oder so gängig ist, dass man so sehr sich auf Community berufen muss, weil man sich nicht auf was anderes wirklich verlassen kann. Und das ist das, womit Leute diesen Rassismus irgendwie überstehen. Die haben Community und die haben da irgendwie Teile, die aus ihrer Kultur, die sie hier weiter fortführen und die denen auch helfen, sich darauf vorzubereiten, was vielleicht in der Zukunft noch auf sie zukommt, ja.
Ja.
Und das ist das, was vielleicht vielen weißen Teilen unserer Gesellschaft nicht so geläufig ist. Und das war noch, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie gehen damit Leute um oder bereiten sich darauf vor. Und das habe ich vergessen zu sagen.
Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch wieder darauf hinweisen, dass wir in der glücklichen Lage sind, mittlerweile fast 1000 Patreons zu haben, die uns unterstützen, die uns entlasten von der furchtbaren Aufgabe, bei Firmen anzurufen und sagen zu müssen, sag mal, habt ihr Lust, uns und unseren Podcast zu unterstützen? Dann sagt Thilo auch eine Werbung für euch auf. Das müssen wir gerade nicht machen. Und dafür will ich an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen. Denn die, die uns mit 3, 5 oder 9 Euro jeden Monat unterstützen, unterstützen diesen Podcast und unabhängigen Journalismus.
Also ich widerspreche dir natürlich nicht in Zeiten, die nicht so aufgeladen sind, wie sie jetzt gerade sind.
Ja.
Würde ich dir 100% zustimmen, dass du anders wahrgenommen wirst als eine Frau mit Hijab.
Ja.
Als dass du anders wahrgenommen wirst als eine Person vom afrikanischen Kontinent.
Ja.
Würde ich dir niemals widersprechen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass durch solche Äußerungen wie von Friedrich Merz eine Radikalisierung, eine rassistische Radikalisierung einer Gesellschaft stattfindet, wo nicht mehr unterschieden wird. Wo einfach immer weniger unterschieden wird und immer...
Aber fürs öffentliche Auge ist primär, wenn wir jetzt eine Reihe haben, dann ist erst die Hijabi diejenige, die von solchen radikalisierten Leuten angegriffen wird und von denen noch mehr Hass erfährt.
Ja.
Und klar, das heißt jetzt nicht nur, weil es der schon schlechter geht als mir, bin ich davon nicht betroffen. Aber ich glaube, das ist voll wichtig, das nochmal im Auge zu behalten, weil es wird nicht von heute auf morgen so sein, dass auch ich dieses Landes verwiesen werde.
Und das ist das, also wie gesagt, das ist...
Aber es wird nicht von heute auf morgen sein. Es kann...
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht, dass
es ist das, was du guck dir Ungarn an, da war es von heute auf morgen. Guck dir Frankreich an, da war es auf heute auf morgen.
Dafür bin ich zu naiv.
Guck dir die USA an, da war es
meine Naivität ist auf jeden Fall meine große Stärke und meine Emotionalität auch und das lasse ich nicht absprechen hier von dir.
Also natürlich ist es lange vorbereitet. Sozusagen.
Man
muss
ein bisschen Tilulu bleiben, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem jetzt schon versuchen muss, irgendwie Allianzen zu gründen und seine Community zu stärken und möglichst... bewusst dafür zu machen, ja.
Wie muss so eine Community aussehen? Das ist lustig. Ich widerspreche dir ja nicht inhaltlich, sondern ich will nur, ich habe das Gefühl.
Ich verstehe es ja.
Ich habe das Gefühl, ich bin so besorgt um den Zustand unserer Welt, dass ich dann denke so, nee, wir müssen viel radikaler sein.
Ist wahrscheinlich auch der richtige Take, ja. Aber es ist natürlich auch, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und wenn ich jetzt daran denke, ich habe mich in den letzten 2 Jahren nach dieser ganzen, ich war ja so aktiv, was die ganzen Proteste im Iran betraf und dann musste ich mich aber irgendwie eine Weile zurückziehen, weil viel Dinge, Burnout, viel Konzerte, so.
Also laut Instagram, du bist ja in der Zeit auch noch Ärztin geworden.
Alles Mögliche, ja, Studienabschluss. Und da musste ich mich dementsprechend dann einfach zurückziehen und hatte keine Kapazität mehr dazu. Aber es gibt ja Menschen, die das seither oder die das schon lange vorher, die schon jahrelang, jahrzehntelang Aktivismus betreiben. Und ich ziehe vor denen wirklich meinen Hut. Ich habe auch mal eine Zeit lang in einer NGO ein Praktikum gemacht und mir das angeschaut und war so ein bisschen, auf keinen Fall kann ich so einen Job machen, weil die werden ja nicht mal, die verdienen ja nicht mal ordentlich Geld, dass sie da aus ihrem Herzblut auszuarbeiten, sondern die arbeiten ja wirklich nur aus purem Idealismus raus. Und die Chance gegen unsere gegen diese Mühle in dieser Welt irgendwas entgegenzusetzen, ist ja minimal. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr prägendes Erlebnis zu checken, ey, so in der NGO arbeiten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man das sustainable machen kann, ohne dabei selber schnell zu zerbrechen. Und deswegen meine ich so, Menschen, die jetzt irgendwie auch noch schwarz sind, in diesem Land leben und seit Jahren Aktivismus machen, das ist einfach alles so krass anstrengend. Und ich merke, dass ich aus dieser Anstrengung rausflüchte, wenn ich einfach dann oftmals Dinge ein bisschen ausblende und mein einfaches Easy Life mache und mich auf meine Musik konzentriere und ganz normales Girl von nebenan bin, solange es geht.
Jetzt nach den Protesten im Iran, nach Gaza, nach jetzt Friedrich Merz.
Ja.
Also du hast gesagt, es ist anstrengend, aber es wird ja auch nicht besser. Es wird ja eigentlich immer anstrengender.
Ja.
Alles wird immer anstrengender.
Ja.
Also wie hält man dagegen,
ja,
gegen diese Anstrengung?
Genau, und das ist die Frage, kann man da irgendwie noch, ich glaube, es haben schon auch viele Leute, die so Aktivistinnen oder sowas waren, dann öffentlich gesagt, ich habe Deutschland verlassen. Ich habe mir jetzt irgendwo hier was anderes gesucht. Die machen vielleicht noch ihre Arbeit weiter, die machen die Arbeit vielleicht auch englischsprachig weiter. Aber ich habe schon von einigen erfahren, die irgendwie Deutschland verlassen haben, weil sie merken, okay, es ist einfach schwer, hier was Progressives zu machen. Man muss versuchen, vielleicht auch für sich seine eigenen Escape Rooms zu schaffen. Wie gesagt, Community ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort. Einfach auch Freude am Leben finden.
Ja.
Dinge machen, die einem Spaß machen, in denen man vielleicht nicht die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Und Community sind dann eben auch Safe Spaces, wo du so weißt, man kann irgendwie unter sich sein. Und deswegen sind das so Dinge, von denen du wahrscheinlich nicht viel mitbekommst, dass irgendwie schwarze Menschen Communities hier in Deutschland für sich selber haben und führen, weil es einfach Spaces sind, die geschlossen bleiben.
Ja, also wir haben darüber am Anfang gesprochen. Wie enttäuscht warst du denn eigentlich? Also wie empört warst du? Warst du auch so empört, wie eben dann auf dieser Demonstration die vornehmlich weißen Personen, die dort demonstriert haben? Oder war das für dich wirklich so eine Fortsetzung einfach von alltäglichen Rassismen? Und das ist so... Eben jetzt nur mal
ich habe es gelesen und ich habe es gesehen und war so ein bisschen so, what the fuck, another one, einfach noch einer obendrauf, so wie weit willst du noch gehen?
Das Krasse ist ja...
Ehrlich gesagt, es hat mich nicht umgehauen.
Was ich krass fand, ist, normalerweise muss man sowas eigentlich raussuchen und finden und das hat dann irgendwie Friedrich Merz bei einer BlackRock-Rede mal gesagt vor 20 Jahren. Aber wir sind in einer Zeit angekommen, wo einfach der Bundeskanzler das jetzt sagen kann.
Ich weiß gar nicht mehr genau, was war das für eine Bühne? War das eine sehr öffentliche Bühne, auf der er das gesagt hat?
Er hat reagiert auf eine Nachfrage von einem Journalisten und hat es dann gesagt.
Aber war das eine kleine Pressekonferenz oder was war das?
Ich glaube, das kann ich mal raussuchen.
Und was meinst du? Weil eigentlich halte ich den ja für sehr smart und auch das ganze Team umherum. Er denkt sich ja nicht die Sachen einfach so im Stand mal gerade aus, die er davon sich gibt. Und ich frage mich halt so, war das bewusst gewählt, dass er das mit dem Stadtbild und das alles so sagt oder ist es aus dem Redefluss entstanden und meinst du, die ärgern sich jetzt darüber und versuchen das gerade zu bügeln oder meinst du, wir nehmen das jetzt mit und nehmen das auf uns und gehen da direkt in diese Verschärfung nochmal rein? Ich finde es total interessant, weil das Internet macht es ja nur möglich, dass wir so Outtakes aus kleinen Räumen dann plötzlich so groß sehen und jetzt denke ich mir so,
Also gibt es ja verschiedene Thesen.
Ja.
Eine These ist ja, die ich ja wirklich sehr liebe, ist, dass er sozusagen Donald Trump auf Temu bestellt ist, weil er jetzt eben diese Dinge sagt, damit niemand darüber redet, dass neue Polizeigesetze bestimmt wurden. Dass niemand über die Bürgergeldentscheidungen redet, sondern wir reden alle darüber, dass er eben so rassistisch sich geäußert hat. Also dieses, das sozusagen hit the zone with shit.
Meinst du, er hat sich einen adäquaten Self-Toner, Selbstbräuner schon.
Und der hat auf jeden Fall eine Menge Selbstbräuner aufgetragen in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen. Und dass das eine These ist, dass er das in vollstem Bewusstsein getan hat, um eben diese Ablenkung zu schaffen. Aber ich finde, also meine persönliche Meinung oder Haltung dazu ist, ich glaube, dass der das intrinsisch in sich trägt. Das ist sozusagen,
das ist ja schon lange klar. Das ist ja schon lange offengelegt und es ist ja gar kein Geheimnis.
Genau.
Aber es ist einfach noch überspitzt und schlecht. Es ist einfach überspitzt und schlecht formuliert an einem Moment, der jetzt eben so eskaliert ist.
Ich habe im letzten Podcast auch diskutiert, ist er einfach ungebildet, was das betrifft? Weil es gibt ja genug
Forschung. Aber er ist ja Jurist.
Ja, es gibt wirklich, also du kannst auch als Jurist doof sein.
Ja, du kannst natürlich als Jurist doof sein, aber so...
Also das ist die große Frage, ob er sich so, weißt du, in der Zeit, in der er zum Beispiel die Bedienungsanleitung für sein Flugzeug gelesen hat, hätte er vielleicht auch irgendwie Studien zu Rassismus lesen können. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht. So.
Ja, aber das ist halt diese weiße, männliche, nicht sich ihrer Privilegien bewusste Teil unserer Gesellschaft, die das so negieren können, dass wir Rassismus haben, weil die das nicht sehen.
Weil sie es nicht betrifft.
Ja, genau, genau, weil solange du nicht betroffen bist, siehst du Dinge nicht. Das war auch so krass, immer wieder in dieser ganzen Iran-Protestwelle, immer wenn ich irgendjemanden, einen Chef von einem großen Online-Marketing-Unternehmen irgendwie angefragt habe, ey, hättet ihr nicht Bock, mit eurer großen Reichweite, eurer großen Plattform was zu machen, ist ja so ausgewichen, war so ein bisschen, ja, also das kann ich jetzt unserem Team jetzt nicht so reingeben, weil der Chef von der und der Zeitschrift mischt sich ja auch nicht ein, was die Redaktion sagt. Naja, wenn es dich interessieren würde, wenn es dich irgendwie emotionalisieren würde, könntest du da sicherlich was machen, aber du hast einfach kein Interesse dran, weil es sich nichts angeht.
Ja, und Angst.
Genau.
Also weil ja auch...
ja, natürlich, finanzielle Angst, ja.
Also es springen Leute ab, auch weil sich's ja total schnell drehen alles kann. Es kann sich ja total schnell, also du hast heute diese Haltung so und so und die ist total en vogue und politisch im Zentrum.
Ja, aber du kannst ja nicht Haltung von heute auf morgen einfach mal so droppen.
Das machen aber, ich glaube, sehr viele Menschen machen genau das.
Ja gut, aber...
Also das nennt man dann, glaube ich, wieder Opportunismus. Also ja, das ist das, natürlich, was mir auffällt. Das ist auch das ist Deutschland wirklich Opportunismus-Weltmeister.
Ja, gut.
Es ist so, also diese authentische Haltung, die ist, glaube ich, am allerschwersten zu finden. Also Menschen, die mit einer authentischen Haltung zu einer Sache stehen.
Menschen, die in migrantischen Familien aufwachsen, werden die ganze Zeit mit Newsfeeds aus Nachrichtensendern aus aller Welt zugeballert. Wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, es lief immer irgendein Nachrichtensender, der arabische, englischsprachige Nachrichten von sich gegeben hat. Und ich glaube, so sah die Realität für viele von diesen Menschen aus. Und dann kannst du das halt nicht negieren, dass du schon von klein auf weißt, was passiert. Und
ja.
So. Und dann ist natürlich diese Haltung nicht aus dir rauszukriegen.
Glaubst du, dass deine Musik oder Musik im Allgemeinen diesen geklusterfakten Protestbewegung, die ich gerade sehe, einen kann? Glaubst du, dass du ein Lied wir spekulieren mal, dass du ein Lied schreiben kannst und interpretieren und singen kannst, das uns eint in der Sorge, unsere Freiheiten werden genommen und diesen Protest als großen Gesamtprozess macht? Glaubst du, das ist könnte die Kraft von Musik und deiner Musik sein?
Boah, also ich habe halt immer das Gefühl, dass man über Musik, ich habe ja irgendwie so 1-2 Lieder, die sich auch nicht jetzt so plakativ damit beschäftigen, aber zum Beispiel mein Lied Queen. In diesem Video haben wir ausschließlich Statistinnen gehabt, die Wurzeln in der Diaspora haben, die irgendwie palästinensischen, libyschen, syrischen, iranischen, kurdischen, arabischen Background haben. Und das waren alle Statistinnen in diesem Video, um irgendwie zu sagen, um erstens auf diese Proteste im Iran vor 3 Jahren zu Beginn dieser Proteste aufmerksam zu machen. Und dieses Lied Queen, ich adressiere es auch jedes Mal nochmal, bevor ich es performe, ist halt so gedacht, dass ich will, dass jeder, der dieses Lied hört, soll es eigentlich mitsingen, weil der Chorus ist auch sehr easy und eingängig. Und ehrlich gesagt, es funktioniert auch meistens auf Konzerten, dass auch dann die Männer hinten in den Reihen mitsingen und sich dann doch nochmal in den Arm nehmen oder so. Und das soll eigentlich genauso sein, dass jeder so sagen kann, du bist eine Queen. Warte mal, der Refrain geht so. Du bist eine Queen. Eine Queen kannst du es sehen. Und es ist eigentlich einfach nur dieses Sagen, wenn man selber singt, fühlt man sich danach erstens besser.
Mhm.
Und ich liebe dieses... Ich habe voll oft gedacht, als ich dieses Lied geschrieben habe, ich will, dass meine ganzen Freundinnen oder die Menschen um mich herum dieses Selbstverständnis haben, ey, du bist eine Queen, du kannst alles schaffen, du bist gut, so wie du bist und so. Und das wollte ich eigentlich in dieses Lied packen. Und ich merke aber immer wieder, dass es in solchen Momenten voll das Gemeinschaftsgefühl schafft und sich Leute so in den Arm nehmen und irgendwie auch mal weinen oder sowas. Klar, das wäre toll, wenn man das mit einem Lied schafft, aber jetzt zum Beispiel bei diesem Protest letztens habe ich mein Lied Hand gesungen und da ist der Text halt, das sind Schmerzen, die man nicht sehen kann. Ich zünde eine Kerze mit jeder Träne an. Und wenn ich denke, dass ich gerade nicht mehr weiter kann, bist du da und nimmst meine Hand. Und damit wollte ich halt in dem Lied sagen, dass das, was mich irgendwie trägt, Community ist.
Ja.
So, Community durch irgendwie Schwestern. Und damit meine ich aber auch der Schmerz meiner Schwestern. Darüber singe ich in diesem Lied. Auch irgendwie Schwestern, die nicht hier vor Ort sind. Schwestern, die irgendwie um ihre Freiheit kämpfen. Weil es ist ja auch immer so, Sisterhood ist ja so ein gängiger Term dafür, dass man einfach... sich solidarisiert mit Frauen jeder Hautfarbe und jeder Herkunft, einfach weil wir Feministinnen sind. So. Und deswegen, ich fände natürlich toll, wenn man mit so einem Lied dann es schaffen kann, dass so ein Community-Gefühl entsteht. Und das war auch krass, weil alle dann mit ihren Lichtern da standen und so mitgeschwenkt haben. Deine Eingangsfrage war...
Ob Musik uns einen kann, weil ich sehe ja, also weil ich die größte Gefahr sehe...
Also ich glaube, man kann natürlich dadurch so emotionalisieren und schon auch für Momente so zusammenführen, ja. Und ich glaube, dass Menschen mit so ähnlichen Wertvorstellungen bestimmt dadurch noch enger zusammenfinden können. Und es gibt ja, dafür ist ja Rap da. Also daraus ist ja Rap entstanden, Protestkultur, Kampf um Freiheit. Und das ist natürlich was viele Menschen zusammenbringt. Und dann, das ist ja das Geile an so Konzerten, wenn du irgendwie auf einem Rap-Konzert bist oder auf einem Konzert von irgendeinem Artist bist, der so ein bisschen klarer eine Haltung vertritt oder so. Oder in seinen Liedern über Hautfarbe oder Unterdrückung oder sowas denkt, du weißt ja, dass die Leute, die da sind, wenn die es nicht fühlen würden, wären die nicht da.
Ja.
Und das ist ja das Ding, dann fühlt man sich da safe und weiß so ein bisschen, okay, cool, hier kann ich jetzt einfach das fühlen und dieses Gefühl zulassen. Und also ich, natürlich, dafür ist Musik auf jeden Fall da, auch um so eine Einigung zu schaffen.
Gab es Momente, wo deine Eltern gesagt haben, also ich meine, du hast ja, deine Geschwister sind ja auch sehr öffentlich. Also ich weiß jetzt, dein
Bruder. Aber ganz kurz, meine Musik ist ja nicht ist ja nicht politisch wirklich. Es sind ja einfach Emotionen, aber die Emotionen, ja, über die ich singe, die werden halt, die können einfach politisiert werden, dadurch, dass sie von einer Person mit migrantischem Hintergrund kommen. Aber an sich sind es keine politischen Lieder, die ich singe. Weil wenn ich singe, du bist eine Queen, du bist nice, so, ja, wie du stehst, wie du gehst, wie du lachst, so frei, hör auf zu warten.
Ich glaube, es gibt nichts mehr, was nicht politisch sein kann. Und könnte man da auch was Politisches raushören, rauslesen.
Könnte man, ja, muss man aber nicht.
Macht man aber.
Nee.
Nee?
Nee, glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Aber ich verbinde das ja so stark auch mit deiner Person und deinem.
Ja, das ist natürlich was anderes, genau.
Genau, also das ist schwer, deine Musik von der Sängerin und Komponistin wegzuziehen. Das ist so, das kann man irgendwie, weil du bist ja, also weißt du, wenn du auf der Demo dieses Lied singst,
ja,
du hättest auf der Demo wahrscheinlich singen können, ein Männlein steht im Walde,
aha,
ganz still und stumm, und dann wäre das politisch, weil du singst auf
diesem Ort. Ich verstehe, was du meinst. Natürlich kann man die Lieder in einen politischen Kontext rücken. Natürlich.
Ja.
Aber ich glaube einfach über Emotionen und über, klar, diese Emotionen, je nachdem von wem die kommen und in welchem Kontext sie stattfinden, sind dann politisch, ja. Aber per se ist es eigentlich nicht mein Gefühl, dass diese Lieder an sich so politisch sind.
Gab es mal einen Moment, wo deine Eltern gesagt haben, sag mal, all ihre Kinder sind ja irgendwie öffentlich gefühlt. Also die eine macht Musik, die andere ist in der Politik tätig, der dritte hat versucht, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, so in Medien so neu zu definieren oder wie man...
Der macht ganz viel so Medien und
genau,
so Kunstarbeit.
So sagen die manchmal... Seid doch mal ein bisschen leiser. Es kann sich ja auch noch mal drehen alles und nicht, dass ihr dann angegriffen werdet. Also es dreht sich ja auch gerade alles.
Wir sind nie mit so Angst per se in der Erziehung groß geworden. Wir sind ja nur so geworden, weil meine Eltern immer gesagt haben, du kannst viele Dinge machen und wenn du das machen möchtest, versuch's und so. Also das war nie irgendwie so ein Thema. Und Gerechtigkeit, darüber zu sprechen, war immer von klein auf da.
Das ist krass, weil meine Eltern haben ja immer gesagt, von Anfang an, wenn ich mich öffentlich antifaschistisch geäußert habe, haben sie immer gesagt, selbst als überzeugte Antifaschisten, mach mal hier, musst du das denn immer so laut sagen? Das kann irgendwann auch schlimm werden.
Ja, das verstehe ich, dass der Ansatz vielleicht weitergegeben wird, aber es war immer so, nee, dir kann nichts passieren und du bist auf jeden Fall in der stärkeren Position, dass du für jemand anderes noch mit Partei ergreifen kannst und jemanden schützen sollst, wenn du was siehst,
das ist toll,
was schützenswert ist.
Auch, kannst du auch deinen Eltern sagen, ist schon richtig cool. Also das ist schon ein sehr, sehr besonderer, so zu sagen, den Kindern Kraft mitzugeben und nicht Vorsicht.
Ja, Vorsicht. Man könnte vielleicht manchmal sagen, hey, also ich zumindest atme mal ganz kurz durch, bis du wieder ein bisschen zu laut bist, aber gut.
Hast du das Gefühl, dass es durch Äußerungen wie durch Friedrich Merz und viele andere PolitikerInnen auch mittlerweile so eine Einheit entsteht in der Community der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall sehr emotionalisiert und sehr so gestärkt zurückgelassen hat, nicht redend dessen, wie tragisch und wie grausam der ganze Hintergrund dessen ist, war, wie groß die Palästina-Demos waren.
Mhm.
Also das hat mich wirklich krass bewegt und da war ich so ein bisschen auch irgendwie stolz auf alle, die da waren, weil ich auch so viele Menschen gesehen habe, die offensichtlich keinen migrantischen Background oder zumindest keinen irgendwie orientalischen Background hatten und dann die ganzen Kleinkinder zu sehen und Familien zu sehen, das hat mich wirklich sehr emotionalisiert und auch so ein bisschen unterstützt und irgendwie auch, dass Freunde mitgekommen sind, die gar nichts damit zu tun haben.
Mhm.
Ich glaube, das Bewusstsein wächst in gewissen Kreisen bestimmt, aber andererseits kann ich auch nur die Kreise sehen. Ich weiß ja gar nicht, was woanders abläuft und anscheinend sind wir immer noch so sehr in der Unterzahl, dass es so viel Möglichkeit gibt für eine breite Masse, sich nach rechts weiterzuentwickeln. Deswegen weiß ich nicht, was da passiert, aber die Kreise, in denen ich mich bewege, in denen kann ich auf jeden Fall sehen, dass man weniger Angst davor hat, sich irgendwie mit Unterdrückten zu solidarisieren öffentlich. Mhm.
Wie protestieren wir denn in der Zukunft erfolgreicher? Also, dass es nicht immer nur ein kurzes Aufflammen ist, sondern dass es auch Konsequenzen hat, dass sich gesellschaftlich was verändert.
Also ich meine, dass sich wirklich was verändert, dafür muss ja auch strukturell was passieren. Dafür muss ja wirklich auch in den Hintergründen unserer Medienhäuser was passieren. Dafür können wir ja nicht nur, also dafür müssen wir ja richtig Studien erheben.
Mhm.
Dafür muss ja so viel passieren, was nicht nur an der Oberfläche sichtbar ist. Ja. Ich glaube, das ist noch viel eher die Frage, wie wir das weiter unterstützen können, wenn jetzt irgendwie angefangen wird, überall Forschungsgelder zu streichen und irgendwie die Möglichkeiten für Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, dass die wieder beschränkt werden.
Das mit den Medienhäusern, dass du das sagst, finde ich total interessant, weil das hätte ich früher bestritten. Also, wir sind doch super divers alles in Medienhäusern. Aber mittlerweile, der Blick rein in die Redaktion zeigt einfach, es sind also wirklich im Großteil sind die meisten Redaktionen, in die ich einen Blick geworfen habe, weiß, männlich, nicht mal mehr mittelalt, sondern schon alt.
Also selbst, also eine Freundin von mir arbeitet in der Werbebranche und sie sagt auch, sie kriegt manchmal irgendwie Entwürfe, die übelst rassistische Narrative vertreten und dann fragt sie sich so, hä, das hat doch vor mir schon jemand gelesen, wieso kann das noch jetzt hier bei mir landen und ich bin die erste Migra-Person, die das liest und jetzt muss ich euch korrigieren und sagen, ey, das ist racist, was da liegt. Das kann ja nicht sein. Also ich glaube, wir sprechen halt sehr in einer kleinen Bubble immer noch miteinander.
Ja, und diese, also auch wieder nochmal der Blick in die USA, weil ich einfach so lange gerade da war, dieses Abschaffen von diesen ganzen Diversitätsprogrammen.
Ja.
Das klingt auch jetzt wieder für viele Stammtische, na, ist ja auch richtig so.
Ja.
Du merkst sofort, dass nur das Aussprechen, dass man es jetzt wieder abschafft, eine massive Explosion an Rassismen erzeugt. Weil man dann eben sagt, so, ja, ist ja sowieso, bringt ja überhaupt nichts.
Du sagst, dass Diversitätsprogramme und Förderung von irgendwie Menschen mit migrantischen Hintergründen sind ja so wichtig, damit diese Menschen in Machtpositionen auch irgendwann stattfinden können. Mhm. Repräsentation in irgendwelchen öffentlichen, mächtigen Positionen, damit das weiterhin migrantische Jugendliche motiviert, sich dahin entwickeln zu wollen.
Und normalisieren. Also
Normalisieren.
Zum Beispiel so Dinge normalisieren, was ich total interessant finde, auch das habe ich auch vor kurzem gelernt, Dinge normalisieren, die eben für Menschen ohne Migrationshintergrund normal sind. Fehler machen, Scheiße bauen, dumm äußern, also dass auch Menschen, du hattest es gesagt, ich muss Ärztin werden, ich muss was Besonderes sein, also dieser Druck, der auf einer Person lastet, Migrationshintergrund, immer perfekt zu sein, nie Fehler machen zu dürfen, das musst du ja auch lernen durch Diversitätsprogramme, dass diese Menschen genauso Fehler machen wie alle anderen auch. Und das ist alles Teil davon.
Ja, aber es ist halt auch was dann irgendwie oft in solchen Familien weggeredet wird. Natürlich, du musst halt eben darüber stehen, du musst besser sein als die anderen.
Ja, es gibt so eine ganz lustige, auch Daniel Kubiak, den ich wirklich sehr schätze, der hat eine Studie, oder der forscht zu Ostdeutsch und Migration, dass sozusagen die Mechanismen, die für Ostdeutsche gelten, ähnliche Mechanismen sind, wie Menschen mit Migrationshintergrund gelten. Und zwar nicht, was die Hautfarbe betrifft, sondern mit diesem, man muss immer was Besonderes sein, du wirst nie irgendwo eingesetzt, du wirst immer abgewertet.
Und ich finde voll krass, weil immer wieder, wenn ich mehr in Ostdeutschen, also wenn ich irgendwie in Jena oder Chemnitz Konzert gespielt habe, das waren meistens dann irgendwie, ich habe Vorband für eine andere Band gespielt und das Publikum, es war irgendwie so ein bisschen schon sehr weiß und irgendwie so habe ich gedacht, okay, krass, ihr seht jetzt nicht aus wie sonst meine Freunde oder irgendwie die Leute, mit denen ich abhänge. Aber das Publikum war so sweet und es ist irgendwie so süß bestätigt gewesen. Ich habe wirklich ziemlich wenig Ahnung über die Unterschiede zwischen Ost-Westdeutschland, über diese ganzen kulturellen Differenzen. Muss ich sagen, peinlich, habe ich mich viel zu wenig mit auseinandergesetzt, mit anderen Sachen beschäftigt. Aber diese Konzerte waren so schön, weil das Publikum so herzlich süß war. Und da war ich irgendwie so ein bisschen, das habe ich gar nicht erwartet. Die sind alle so süß und lieb hier. Und dann, wenn du auf dem richtigen Konzert bist, wo du weißt, okay, die Band hat sich vielleicht irgendwie schon mal zu ihren Werten positioniert, dann weißt du so ein bisschen, okay, das sind ja richtig sweete Leute. Wenn du hier bist und die hast, dann ist das richtig gut, weil die sind echt so mit dem Herzen dabei, weißt du, was ich meine? Und das war schon immer wieder eine schöne Erfahrung, das mitzukriegen.
Vielleicht nehmen wir das als Abschluss. Vielleicht ist die erste Hürde, die wir in diesem Land, in Deutschland überwinden müssen, die Differenzen zwischen Osten und Westen abbauen, um gemeinsam gegen Rassismus und, Dummheit vorzugehen. Da musst du gar nicht.
Ich muss jetzt drüber nachdenken.
Du kannst drüber nachdenken.
Das ist jetzt zu deep für mich.
Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass wir darüber reden konnten. Dass es so viele weite, kurze Ausläufer genommen hat. Aber mir war wichtig, da auch deine Position und Stimme zu hören.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du am Sonntag Zeit hast, an einem regnerischen Herbstsonntag in Berlin.
Viel Besseres hatte ich auch nicht zu tun.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.